Ich habe nämlich ein paar Interviews gegeben dann letzte Woche, irgendwie unter anderem Bayerischen Rundfunk und Associated Press und was nicht allem. Und die wollten alle auch nicht auf mich hören, weil die wollten alle die Geschichte schreiben, dass die türkische Bevölkerung sich ja gerade über die Netzsperren in der Türkei kaputt lacht, weil die so
leicht zu umgehen seien.
Weil die so leicht zu umgehen seien. Und ich habe dann da 30 Minuten auf die Frau eingeredet, um am Ende mit irgendwie so einer, zwei kurzen Sätzen in ihrer Radiosendung aufzutauchen. Und jetzt habe ich mir gedacht, meine eigene Radiosendung kann ich also mal in Ruhe erklären.
Herzlich willkommen zu Chaos Radio München hier auf Radio Lora. Heute Folge 25 dieses Mal wieder ohne konkretes Thema, sondern mal wieder eine Neuigkeiten-Sendung. Bei mir hier im Studio sind dieses Mal ja mit mir 4 Leute. Stellt euch doch einfach mal wieder vor.
Hi, ich bin der Chris.
Hallo, ich bin der Enz.
Hallo, ich bin der André.
Ihr wart alle schon mal in Chaos Radio München Folgen. Kann man sich alles anhören. Die unsere alten Folgen gibt es alle auf radio.muck.cc.de. Der Podcast-Feed funktioniert jetzt auch übrigens wieder. Er ist leider noch nicht im Apple-Verzeichnis, weil wir es noch nicht hinbekommen haben, ein Bild in mindestens 600 Pixel Breite und Höhe zu machen.
Also, ein Blogging-Point.
Ja.
Also wenn du da ein Bild brauchst, sag mir Bescheid.
Ja, mach einfach mal. Gut. Unser erstes Thema für heute ist, ein Abschied hat stattgefunden, ne?
Ja, Windows XP.
Wir weinen auch total nach.
Ja, eine Krokodilsträne mindestens. Ja, nee, gestern war letzter Windows XP Patch Day. Zumindest für die, die sich nicht leisten können, noch weitere zu bezahlen.
Wie? Also man kann Microsoft Geld geben, damit die weiterhin Updates rausbringen, oder wie?
Naja, fangen wir mal von vorne an. Ja. Also damals, als Windows XP rauskam, das war 2001. Wurde natürlich lobenswerterweise schon angekündigt, wann der Support für Windows XP auslaufen wird. Und alle Firmen haben sich natürlich gut darauf vorbereitet, als auf diesen letzten Patch Day, der naja schon signifikant ist hinsichtlich Sicherheit. Denn ab jetzt gibt es keine Patches mehr, keinen monatlichen.
Das heißt, wenn irgendwie ein Sicherheitsloch in Microsoft Windows XP rauskommt, dann
kann man nicht erwarten, dass Microsoft einen Patch rausbringt. Und das ist vor allem natürlich sowohl für private Anwender, aber noch viel mehr für Firmen natürlich signifikant. Ja. Und naja,
es ist eigentlich nachvollziehbar. Wenn ich jetzt zum Beispiel unter macOS bin, dann nach 2 Jahren kann ich dann eigentlich Updates vergessen. Es ist halt was ganz Kritisches oder sonst irgendwie was.
Irgendwann ist halt einfach mal Schluss. Ja. Man kann die Systeme und die Software nicht ewig pflegen und deswegen kündigen die Hersteller das ja auch immer früh genug an, wann der Support auslaufen wird, beziehungsweise bei Linux-Distributionen, zum Beispiel Ubuntu, wird eben dann gesagt, okay, die Version ist Long-Term-Support und dann kann man eben damit rechnen, dass so und so lange Patches dafür gibt.
Und vor allem 13 Jahre sind wirklich sehr lang.
Genau, weil man hat also eigentlich genügend Zeit, um sich darauf vorzubereiten.
Es kam mit 3 Windows-Versionen danach schon. Genau. Und okay, mehr gute, weniger gute, also noch weniger gute.
Nee, man sagt ja, man soll nur jede 2. nehmen.
Genau, Klassiker.
Ja, und jetzt war es eben soweit. Und wer seine Hausaufgaben gemacht hat, ist bereits auf Windows zum Beispiel 7 oder 8, also wenn man jede 2. nimmt, Windows 7 umgestiegen. Und naja, viele Firmen oder auch Bundesländer, Länder haben die Hausaufgaben wohl nicht gemacht. Für die kam das doch überraschend. Naja, und jetzt steht man da. Und die Zero-Day-Exploits wahrscheinlich auch.
Ja, also Zero-Day-Exploits sind Lücken, die sozusagen noch nicht bekannt gegeben wurden. Die hat irgendjemand mal gefunden. Und die kann man halt eigentlich zu Geld machen. Also wenn Dollar Geheimdienst jetzt auf die Rechner haben möchte, dann kaufen sie halt Zero Days. So einfach Sicherheitslücken, mit dem sie dann garantiert reinkommen, weil sie noch niemand kennt und dadurch die Antivirenprogramme beziehungsweise eben keine Patches noch nicht da sind.
Genau. Und naja, was macht man jetzt, um nicht unnötig hohe Risiken zu riskieren? Man versucht eben das zu umschiffen und einerseits gibt es natürlich die Aktionen, dass man sagt, man stellt es mehr oder weniger über Nacht auf eine höhere Windows-Version um oder wenn man es sich leisten kann, und das hat zum Beispiel das Bundesland Hessen gemacht, wenn ich es richtig gelesen habe, die haben einen Deal mit Microsoft ausgehandelt, dass noch quasi eine gewisse Zeit weitergeht.
Und da ist für alle oder nur fürs Bundesland Hessen?
Nur für dieses Bundesland. Also die zahlen wirklich Geld dafür.
Es ist auch für jeden einzelnen Rechner.
Es ist eine unbekannte Summe. Also es ist auf jeden Fall vermutlich ein höherer Millionenbetrag, dass Microsoft quasi weiterhin hier Support leistet. Und Microsoft lässt sich auch teuer zahlen. Und ich meine, rein theoretisch könnten wir dann sagen, die sind nicht okay, Hessen bezahlt es für die Bürger, weil es wird ja von Steuern natürlich bezahlt, dass dann zumindest jeder hessische Bürger vielleicht diese Patches auch mitbekommt. Ob sie jetzt Sinn macht oder nicht, sind wir dahingestellt, aber nein. Das ist wirklich einfach ein Service von Microsoft für Hessen, die sagen, ja, okay, wir geben euch noch ein Jahr. Wir helfen. Also ist jetzt erstmal angedacht. Ja.
Aber der Termin war doch eh schon x-mal verlängert und verlängert. Also
Immerhin muss man ja dazu sagen, dass das Land ja eigentlich T-Systems beauftragt hat, das für sie zu erledigen, und T-System hat es halt einfach nicht geschafft.
Ja, und dann haben sie eben, also über, ich weiß nicht wann, irgendwann die Reißleine gezogen. Okay, gut, dann machen wir es halt selbst. Hat er dann auch nicht geklappt, wie man sieht. Ja. Und ja, das Problem,
T-Systems, also, ist halt immer das Problem so, wenn du irgendeinen kleinen Dienstleister nehmen würdest, so jetzt als Firma, und dann würde es funktionieren sozusagen. Aber wenn es nicht funktioniert, dann bist du als Entscheider derjenige, der dann auf den dann der Buhmann ist. Wenn du sowas wie die Systems nimmst und du kommst nicht hin, ist ja klar, den Fehler kann ja jeder machen. Dass die Systems sowas nicht hinbringt, ist ja so unvorhersehbar.
Naja. Ja, gut, sind wir froh, dass wir in München hier solche Probleme nicht mehr haben.
Linux, bei der Stadt jetzt.
Ja, ja, genau. Und ich lese gerade, England und Holland haben auch den XP-Support verlängern lassen. Ich glaube, also Microsoft macht da gerade richtig Kohle, dann wahrscheinlich mehr, wie als sie mit dem Verkauf von Betriebssystemen Lizenzen gemacht haben.
Ja, also wenn man da dem, wie ich sehe, Daily Telegraph glauben kann, dann entspricht das ca. 6,7 Millionen Euro, dass die das noch weiter supporten.
Jetzt so als, jetzt nochmal so als Info vielleicht für den normalen Endanwender zu Hause mit seinem Rechner, ja, warum installieren die nicht einfach Windows 7?
Naja,
das ist das Problem. Also das einen, Problem ist einfach, also das Haupt. Also
ich war das letzte Wochenende bei zufälligerweise bei einem Kunden, eigentlich wegen was anderem. Also da hat halt dessen Photovoltaikwechselanlage uns eine Mail geschrieben, dass sie kein Ding mehr hat. Und dann hat er mich ja kurz gefragt, ja, hat sein Rechner jetzt neu aufgesetzt? Und hat dann, lass mich raten, Windows Vista installiert. Von der CD, die dabei war, war so ein Medium-PC. Und also ich habe schon lange kein Windows mehr installiert. Und vor allem nicht von einer Windows, also von so einer mitgelieferten CD. Aber was da alles für Scheiß von Medien allen mit drauf installiert wird, da musst du erst wieder 10 Software deinstallieren und Probeversion und sonst irgendwas.
Ja, aber das sind jetzt Probleme, die betreffen jetzt weniger den Privatanwender, weil also bei Firmen Lizenzen ist es natürlich nicht der Fall, dass da irgendwelche Medion-Foto-CW-Fotobuch-Geschichten mit drauf installiert werden. Nee, das Hauptproblem ist, also es war auch bei uns in der Firma der Fall, dass einfach teilweise sehr spezialisierte Anwendungen geschrieben wurden, die halt dummerweise wirklich nur unter XP laufen, weil die halt teilweise auf Treiberebenen zugreifen, dass dann am Ende eben die einfach weder unter Vista noch unter 7 funktionieren und dann einfach die Firmen entweder durch Geldersparnis oder weil es einfach die Leute, die Entwickler vielleicht nicht mehr da waren oder was auch immer, eben dann eben diese Anwendung nicht mehr portiert werden konnten für Windows 7. Und dann hat man das eben rausgezückt, soweit es geht. Also bei mir in der Firma war es wirklich sehr kurz vor knapp. Also bei mir in der Abteilung wurde der letzte Rechner letzte Woche umgestellt. Aber also meiner persönlich vor über einem Jahr. Also, aber ja, ich denke, das ist der Hauptgrund, warum gerade große Unternehmen und Firmen da Probleme haben in die Richtung.
Naja, und auf was habt ihr umgestellt bei euch jetzt konkret?
Von was auf was? Oder?
Von Windows XP auf?
Auf 7.
Auf 7, Windows 7. Okay.
Das ist bei uns dasselbe. Also bei uns fand der Rollout irgendwie vor 3 Wochen statt. Und es sind aber nur die Desktop-Rechner umgestellt worden bis jetzt.
Das heißt, ihr habt auch Windows Server im Betrieb und die sind halt auf Windows 2000 wird es dann noch sein, oder wie?
Da habe ich jetzt nicht das genaue Informationswissen darüber, aber ich persönlich arbeite mit so einem tollen Teil, was Synclient heißt, und ich glaube, da trifft es die Problematik nicht so zu, weil da jetzt kein Windows XP draufläuft in der Form.
Was kostet denn so eine Windows 7 Lizenz für Privatanwender? Habe ich damit mal beschäftigt?
Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Also ich Windows installiert auf dem Rechner habe, war ich noch Student. Ja. Da gab es ja die Studentenlizenzen. Die
ja, das Problem habe ich nämlich auch. So für mein privates Zeug, wenn ich mal eine Windows in der VM brauche, habe ich es immer so benutzt. Ich habe bei meinem Eltern irgendwie gerade so diese Grenze von 4-5 Rechnern, auch so kleinen Atom 330 CPU-Dinger. Wo ich mal da auch frage, was mache ich da jetzt? Da ist halt auch noch irgendwie auf drei davon Windows
also XP. Das Online-Versandhaus unseres Nichtvertrauens sagt da ca. 90 bis 100 Euro. Aber ich glaube, es gibt da irgendwie so Family-Lizenzen und na, so.
Habe ich eben recherchiert und dann eigentlich viel zu lange. und es stellt sich raus, da gibt's alles Mögliche. Aber man muss wohl, ich habe da auch noch ein bisschen rumgefragt an der Uni, immer so 100 Euro ausgeben. Alles, was weniger kostet, 100 Euro.
Oder man hat einfach Glück und holt sich sein Windows 8 für 29 Euro.
Gut, das ist jetzt wieder die schlechte Version. Wir haben immer gesagt, wir überspringen immer eine.
Ja, aber es ist dazwischen der 8.1 und das gab es kostenlos drauf.
Ah, okay. Ja, nee. Aber ne, was man dazu sagen muss, es gibt noch so Leute, die es für 40 Euro oder so Shops, Online-Shops, die es verkaufen und die am einen die Lizenzcode für per E-Mail zuschicken. Und dann kommt, wo man sich auch wieder fragen muss, okay, wo kommt das her?
Ja, das sind halt wahrscheinlich diese OEM-CDs, die dann beim
Rechner... Selbst da ist eigentlich so ein Lizenzzertifikat drauf, aber das ist wieder und kosten eben auch noch so 80 Euro. Aber die machen halt Folgendes, die nehmen halt so Rechner, die zurückkommen, also wird irgendwie nach 3 Jahren ausgetauscht, da klebt aber noch irgendwie so ein Windows 7 Aufkleber drauf, schreiben die halt ab und verkaufen das dann ja gebraucht weiter sozusagen. Und da ist Microsoft irgendwie nicht so davon begeistert. Die haben da auch gerade ein Gerichtsverfahren gegen so PC Fritz hat man vielleicht schon mal gehört und verklagen sich da gerade gegenseitig. Ich glaube, gerade ist PC Fritz wieder ein bisschen weiter oben, aber es gibt da auch noch andere Dienstleister, die sowas Ähnliches machen. Ja, ist mit Vorsicht zu genießen, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Mir fällt gerade was Schreckliches auf. Ich habe in der Firma von meiner Mutter vor 7 oder 8 Jahren auf allen Rechnern XP installiert. Und ich glaube, seitdem hat sie da nichts mehr getan. Das ist mir jetzt gerade so aufgefallen.
Naja, da gibt es nur eine Möglichkeit und die nehmen auch einige Firmen in Anspruch und das ist Stöpsel ziehen.
Ich glaube, das haben sie ja bei dir gemacht, oder?
Ja, das bahnt sich jetzt wohl an, aber gibt ja Mittel und Wege.
Das heißt, ihr dürft jetzt auf euren Arbeitsplatzrechner nicht mehr ins Internet oder wird auch so dafür gesorgt, dass es...
Naja, ich denke, wir werden schon irgendwie einen Kompromiss schaffen, aber im Großen und Ganzen, klar, das ist auf jeden Fall mal die sicherste Variante.
Erstmal. Die einfachste.
Ja.
Und also wenn du noch ohne Internet arbeiten kannst, so, ja, dann darfst du wahrscheinlich deinen Privatrechner noch mitbringen, der dann einen eigenen WLAN hat.
Zum Beispiel. Aber ich meine, gut, was soll jetzt der Privatanwender machen? Vielleicht ist es für den ja auch überraschend, wenn man das jetzt nicht wirklich mitverfolgt oder so. Es ist ja erst jetzt seit jüngster Zeit in den Medien und naja, also auch wenn wir ja immer irgendwie Unix-artige Systeme predigen, aber ich glaube, und das stand da auf Heise, Unix, Linux, Ubuntu, was auch immer, ist, glaube ich, echt zu einer Alternative geworden. Und wenn man sagt, okay...
Als Privatanwender hast du ja normalerweise nicht das Problem, dass du irgendwelche Spezialsoftware hast, die jetzt nur unter Windows XP oder Windows generell läuft.
Und wenn man jetzt Surfen, Office und vielleicht ein bisschen Bildbearbeitung oder so machen will, dann reicht ein Linux vollkommen. Ja. Also vielleicht sollte man sich das ja echt mal überlegen.
Ja, vor allem, gerade wenn man jetzt ältere Hardware hat und man sagt, okay, da ist XP jetzt noch gut gelaufen. Windows 7 würde da wahrscheinlich schon an die Grenzen stoßen.
Würdet ihr da jetzt eigentlich so auf Rechner eher die 64 oder die 32-Bit-Variante installieren?
Das kommt eigentlich, also...
Wenn der Rechner kann, dann...
Wenn der Rechner kann, 64, weil mittlerweile, also jetzt, wenn es jetzt mit Linux geht, gerade bei Linux ist es eh so, dass alle Pakete eigentlich für beides schon vorkompiliert sind und von daher.
Ja. Bei Windows hast du auch die Wahl dazwischen. Das braucht halt wieder mehr Arbeitsspeicher. Aber ich denke, man kann es. Arbeitsspeicher ist meistens so für die Rechner, die in der Klasse sind, so günstig. Also da investiert man irgendwie mal 30 Euro und hat dann plötzlich doppelt so viel Arbeitsspeicher.
Und sobald man mehr wie 3 GB verwenden will, braucht man 64-Bit.
Also. Ja, stimmt. Also wenn man sich einen einigermaßen neuen Rechner holt, dann hat man eh für das 64-Bit-System.
Zwangsweise.
Und, ja klar, nee, es geht um, wenn du den bestehenden Rechner updaten möchtest.
Ja, genau. Und kurze Anekdote noch. Es kam ja unlängst eine Dame bei uns im Club vorbei, die hat ihren Laptop dabei und hat den Ernst gebeten, ob er nicht beim Installieren von Linux helfen kann, weil sie hatte schon Linux drauf und alles war toll. Und dann hat ihren Bekannter vor 2 Wochen Windows 7 installiert. Und jetzt funktioniert irgendwie nichts mehr und sie will unbedingt wieder Linux haben. Und wir haben einfach nur gelacht drüber, weil normalerweise denkt man sich ja immer, oder man hört immer so, oh, Linux ist so kompliziert, aber es anscheinend hat es mittlerweile echt Konkurrenzwert.
Ja, vor allem Linux ist nicht kompliziert. Selbst ich als absoluter Nicht-Linux-Mensch habe es geschafft, irgendwie Linux zu installieren und
was für einen Desktop interessierst, würdest du dann empfehlen, so jetzt als Ansteiger? So, geht der standardmäßig bei Ubuntu dabei ist? Oder?
Also ich habe Ubuntu jetzt nicht ausprobiert, weil ich habe mir gedacht, also wenn ich es mache, dann mache ich es gleich richtig und habe halt irgendwie ein Arch Linux hergenommen und dann halt irgendwie, also der Grundsatz ist ja irgendwie so, die meisten installieren sich ein Ubuntu, weil das ist so ein tolles Setup-Tool irgendwie und das schaut ja aus wie Windows und ich habe halt gedacht, nee, ich mache erstmal ein Arch Linux und installiere das von der Pike auf selber an und in der Zwischenzeit benutze ich halt so Derivate wie Manjaro oder sowas, die haben eine tolle Installationsroutine einfach und als Desktop benutze ich eigentlich gerade diesen LXCE oder so ähnlich wie der heißt, der ist schön schlank und überfordert mich nicht. KDE geht auch, aber da ist mein Notebook gerade ein bisschen leistungsschwach dafür.
Ja, und was die wenigsten Leute mal wissen, weil viele haben immer diese Angst, oh Gott, wie soll ich meine Mutter Linux erklären? Also erstmal wette ich mal zum einen, dass der Umstieg von XP auf Windows 8 ungefähr ein gleicher Sprung wäre wie auf Linux. Dann die Leute verwenden Android-Handys, das ist auch ein Linux in Anführungsstrichen, also dieses böse Wort, oh Gott, Linux, ich habe hier nur grüne Buchstaben auf meinem Bildschirm, das ist ja eh schon lang vorbei. Oder was die wenigsten Leute wissen, ist ja, dass zum Beispiel auch macOS eigentlich ein unixoides Betriebssystem im Untergrund ist. Und also wie gesagt, also dieses Linux ist jetzt nur was für Profis, die Zeiten sind schon längst vorbei. Also das kommt nur auf den Desktop drauf an, mittlerweile gibt es echt gute Desktops. Ich würde zum Einstieg sogar wirklich Ubuntu empfehlen.
Also auch mit der Standard-Config, nicht mit diesem GNOME-Classic-Ding?
Das ist Geschmackssache. Wer lieber ein bisschen mehr Clicky-Bunty mag, vielleicht die Standard. Und wer es lieber ein bisschen klassischer im XP-Stil jetzt, sagen wir mal so, haben möchte, dann GNOME eher. Auch so Geschichten wie mit der Paketverwaltung. Man hat halt ein zentrales Tool, wo man sich die Software installiert. Nicht wie bei Windows, wo ich auf zigtausend chip.de-Seiten mich rumklicken muss, um mir meine Tools irgendwie zu installieren, wo ich dann erstmal weiß Gott was mit dazu ziehe und am Ende dann in meinem Internet Explorer 10, 20 Toolbars mit installiert habe. Das gibt's einfach nicht.
Hallo, die Ask-Toolbar.
ich will
sie nicht mehr missen.
Ja.
Nee, also wie gesagt, die Zeiten sind einfach vorbei. Das ist heute bei Linux, das ist wirklich so, man kann zusammengefasst sagen, wer es noch nie verwendet hat, das ist wie ein iPhone mit dem App Store, sehr grob gesagt, anzuwenden. Wenn ich jetzt OpenOffice haben will, dann gehe ich in meinen Paketmanager und sage dem, installiere mir OpenOffice, drücke auf Enter und lass den Rest machen. Er kümmert sich um die Updates und alles drum und dran.
Also wie ein App Store, nur dass es eigentlich nichts kostet.
So. Genau, also es ist...
Man muss halt wissen, was man installieren möchte. Also wenn man zum Beispiel einen Media Player haben möchte, dann eben nicht dieses einfach VLC installieren. Und
dann gibt es halt kein WinAMP, sondern dann gibt es halt ein VLC. Ja.
Aber VLC benutzen die meisten sowieso, auch auf dem Windows-Rechner.
Ja, also wie gesagt, also auch viele Anwendungsprogramme, die wo es eben die meisten oder Windows schon benutzen, die Leute benutzen Firefox, die Leute benutzen VLC,
Chrome. Spielt eigentlich keine Rolle, Thunderbird.
Ist komplett 1:1. Ist auch unter die meisten aktuellen Linux-Distributionen portiert.
Ja.
Ja, also gut, dann ich kann, wie gesagt, das ist die Empfehlung, wenn man sich keinen neuen Rechner kaufen will, sondern einfach seinen aktuellen noch sicher damit im Internet surfen will, soll man es sich mal anschauen, bevor man wegwirft, kann man es immer machen. Wenn man es dann scheiße findet, dann kann man immer noch sich einen neuen Windows 7 Rechner kaufen.
Und ich würde auch immer noch mal irgendwie 30 Euro für den Arbeitsspeicher aufrüsten, investieren. Ja. Das kann man eigentlich, das sind meistens nur 1-2 Schrauben bei Laptops.
Gut, ja, dann beerdigen wir mal endlich Win XP.
Ja, und kommt zum nächsten Thema, und zwar, das hatten wir schon mal vor ein paar Monaten. Ich war zwar nicht hier, aber ist es das BSI?
Ja.
Okay, das ist, hat mal wieder E-Mail-Adressen gefunden im Internet.
Genau, zufällig so ein paar Millionen. Ich weiß gar nicht, wie viel es genau waren.
E-Mail-Adressen oder Passwörter?
Nee, das weiß also.
Also angeblich ist also nochmal ganz kurz zur Geschichte. Es gab ja vor ein paar Monaten mal diesen Fall, dass eine
um Dezember rum, also
dass eine Datenbank oder ein Datensatz, um es genau zu nehmen, haben sie es genannt. Also ich glaube eher, das ist also
mehrere Datensätze, aber ja.
Auf jeden Fall gab es da wohl eine E-Mail-Passwort-Kombination von mehreren großen E-Mail-Anbietern und da war es dann eben so, da hat man sich sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie tun wir jetzt das Bürgern mitteilen.
Ich glaube 3 Monate, oder?
Ja, genau. Also erstmal 3 Monate war diese Lücke komplett offen, da haben wir sich die Gedanken eben dazu gemacht und haben gesagt, okay, wir können denen nicht einfach eine E-Mail schreiben, weil, verstehe ich auch, weil wenn man ihnen eine E-Mail schreibt, woher soll man dann wissen, dann kommen ja irgendwelche Mitläufer, Trittbrettfahrer, denen auch E-Mails schreiben, bitte geben sie hier ihr E-Mail-Passwort ein. Einfach mal Spam an alle. Das kann ein normaler User unterscheiden, haben sich halt für diese Methodik entschieden, ja, bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein, dann wurde ein 4- oder 5-stelliges Kennwort angezeigt, Sie bekommen von uns dann eine E-Mail mit diesem 4- oder 5-stelligen Kennwort, wenn Sie betroffen sind, wenn Sie keine E-Mail bekommen, ist alles in Ordnung. Ja, ist fragwürdig. Ob man dann den jetzt, also man gibt halt dann dem BSI erstmal seine E-Mail-Adresse, was ja, sie also wirklich damit machen, weiß halt dann doch niemand. Man kann jetzt mal grundsätzlich mal dem BSI vertrauen, aber wer eher nicht.
Ja, sie sind halt dem Bundesinnenministerium unterstellt.
Ja. Sagen wir so, man sollte einfach sich Gedanken darüber machen, ob man ihnen gedankenlos eben einfach mal seine E-Mail-Adresse gibt.
Generell so.
Ja.
Egal wem.
Ja, egal wem, ob es jetzt BSI ist oder der Nachbar oder sonst irgendwem.
Also ich hätte mir irgendwas gewünscht, wo sie erstmal in der Presse Bescheid sagen, hey, wir haben da was gefunden. Wenn ihr betroffen seid, schaut in euer E-Mail-Postfach und jetzt Achtung, da steht dann ein Code drin. Mit dem Code kannst du irgendwie auf einer Webseite eingehen und schauen, ob die Mail wirklich von uns ist.
Genau.
So, ja. Das erwartest du halt einfach, weil eigentlich, so du hast noch so ein paar Lücken in diesem Ding, klar. Also wenn jemand anderes Kontrolle über dein E-Mail-Konto hat, könnte er natürlich die E-Mail auch einfach löschen. Aber das kann er ja mit dem Konzept, wie sie es jetzt umgesetzt haben, auch.
Also ich hätte es mir ein bisschen ganz anders erwartet. Ich hätte einfach gesagt, die Presse soll einfach sagen, hey, es ist sehr toll hier, dass das passiert ist. Geht's halt einfach in euren E-Mail-Account rein und ändert euer Passwort. Warum muss ich irgendwo was hinschicken oder sonst irgendwas machen, sondern einfach ändert euer Passwort? Mhm. Weil ich glaube, dann ist die Sache gegessen. Das ist natürlich
eine sehr irgendwie bestechend einfache Lösung.
Ja. Ja. So, dummerweise sind ja die einfachen Lösungen immer so schwierig umzusetzen.
Mhm. Ja. Also man hat sich 3 Monate Gedanken darüber gemacht. Also wie gesagt, ich habe meine E-Mail-Adresse nicht eingegeben. Ich habe wirklich einfach mein Passwort geändert, was ich eh relativ regelmäßig mache. Und dann war eh schon der
Zyklus vorbei. Wobei ich dieses alle 3 Monate Passwort ändern ein bisschen übertrieben finde.
Muss man,
einmal im Jahr. Also und vor allem halt ein gescheites Passwort. So und dass man sich dann wieder ein Jahr lang merken kann und eben nicht was Einfaches, was man sich dafür ganz oft ändern kann, weil es einfach merken kann. Also am einfachsten ist ja immer so einen Satz nehmen. Und dann irgendwie immer den 3. Buchstaben oder den 2. oder sonst irgendwas eingeben und ein paar Satzzeichen dazwischen, eine Zahl und dann passt die Sache.
Genau, und jetzt war das exakt das gleiche wieder. Ist es wieder passiert, es kam wieder ein Datenbanksatz, mehrere an das BSI.
Und sie haben nichts gelernt?
Sie haben die gleiche Homepage wieder hergenommen. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie vielleicht sogar die Daten Sätze fusioniert haben oder was auch immer. Auf jeden Fall kann man jetzt wieder seine E-Mail-Adresse eingeben und exakt das gleiche wieder. Diesmal haben allerdings, ich weiß nämlich von einem großen deutschen E-Mail-Anbieter, das ist gmx und web.de, die haben gleichgeschaltet, die haben die Datensätze auch bekommen, wissen quasi Bescheid,
also welche
nur von ihren eigenen natürlich.
Ja.
Und haben dann sofort den Postausgangsserver für diese Kunden gesperrt. Das heißt, es konnte über die Adressen wurden anscheinend hauptsächlich zum Spam-Versenden verwendet. Und die haben die dann sofort gesperrt. Ich weiß es nicht, ob man davor noch eine E-Mail zusätzlich bekommen hat, das weiß ich jetzt nicht. Die Aussage war jetzt nur, es wird gesperrt und der Nutzer wird dann schon merken, wenn es nicht mehr geht und vielleicht sein Passwort ändern oder auf die Homepage gucken, warum es nicht mehr geht. Finde ich jetzt mal grundsätzlich konsequent. Damit wird der User, wie der André schon gesagt hat, mal dazu gezwungen, jetzt muss er sein Passwort ändern.
Ja, aber wenn wir gerade beim Thema United Internet, was ja der Betreiber dahinter ist, sind, die haben ja die letzten Tage auch noch was anderes geändert. Und zwar haben sie jetzt endlich mal unverschlüsselten Zugang zu den E-Mail-Konten abgeschalten. So, Tata, na endlich. Also
ja, wobei das
ist das, was sie seit letztem Jahr versprochen haben, wo sie ja, groß so ein bisschen angekündigt haben, dass sie das machen wollen. Ja,
ist sehr lobenswert erstmal an dieser Stelle, aber es ist, glaube ich, in manchen Medien vielleicht ein bisschen missverständlich rübergekommen. Also nur weil ich jetzt meine Seite gmx.de nur mit HTTPS aufrufen kann oder nur über POP-S oder so kommunizieren
schon,
kann.
Das ist ja schon länger gewesen, oder dass du auf die Webseiten jetzt ja auch HTTPS standardmäßig geleitet wirst.
Oder, so, oder eben nur, oder mit den Servern POP oder IMAP nur übers angeengte S sozusagen ja kommunizieren kann. Heißt es ja noch lange nicht, dass ich meine E-Mails verschlüsselt versende.
Also und das ist halt nur der erste Hop.
Das ist der erste Hop. Und
dann nur Transportverschlüsselung, keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
Exakt. Und das ist eben oftmals einfach nur so kommuniziert und ja, die verschlüsseln jetzt und vielleicht der Normaluser denkt jetzt vielleicht, okay, jetzt passt ja eh alles.
Also es hat natürlich einen Vorteil, wenn ich jetzt mit meinem Handy in irgendeinem Internetcafé sitze oder beim Starbucks.
Nee, und da das sollte auch jetzt schon immer so eingestellt
ja, ja,
sein.
Ja, klar. Nee, schon, aber das ist jetzt der Vorteil. Vorher, als ich quasi die komplett unverschlüsselte Transport hatte, dann konnte quasi jeder, wo in diesem selben WLAN war, alles komplett mitlesen.
Ja.
Während halt jetzt zumindest der Weg von meinem Device, vom Laptop bis zum GMX-Server oder wem auch immer, ist jetzt verschlüsselt. Ja. Allerdings eben nicht weiter. Die E-Mail an sich nicht, nur der Transportweg des Paketes quasi.
Bis zum Server an sich sollten ja dahinter theoretisch die Server auch verschlüsselt miteinander reden. Ja. Da haben sie noch ihr tolles Deutschland.
Net,
die E-Mail. Deutschlandnet, ja, Dings da.
E-Mail made in Germany. Ah,
genau, so hieß es. Was aber eigentlich bei allen Providern schon Standard sein sollte. Also, ja, also sollte.
Also die E-Mail, die so sicher ist, dass in Zukunft.
Stopp, das ist wieder was anderes.
Ja, aber dass die Fotoapparate, also die Fotoautomaten in Zukunft dann per E-Mail dein Passfoto direkt zur Bundesstelle für die Ausweiserstellung schicken dürfen.
Oh, das ist das neueste Marketing.
Und du bekommst einen Zalando-Gutschein, wenn du dich anmeldest.
Yay!
Yeah. Schuhe kaufen. Tatsächlich, ich glaube 40 Euro. Oder 5?
Ja. Das Einzige, was man bei Aktion belängeln kann, bisher hast du ja unverschlüsselt das Zeug abgeholt. Das heißt, dein Passwort konnte auch jeder mitlesen.
Ja.
Deswegen, wenn jetzt der Passwort kannst du trotzdem abholen. Das heißt, die hätten in dem Zug eigentlich auch mal die Leute dazu zwingen sollen, ihr Passwort mal einzuändern. Naja.
Ja. Nur, jetzt ist es passiert. Jetzt
aber
ist,
zumindest.
Es wird.
Ja, es wird.
Wie gesagt, ich hoffe halt nur, dass damit jetzt nicht 99% Mail-User denken, oh geil, jetzt ist ja alles sicher.
Nee,
ist es nicht. Es ist etwas sicherer, der Weg, wie gesagt, aber die E-Mail ist deswegen noch komplett genauso unverschlüsselt. An jedem Punkt, des Transportwegs kann die Mail immer noch problemlos mitgelesen werden, nur nicht auf dem Weg selbst.
Es ist übrigens nicht nur United Internet, sondern die Telekom macht da auch noch mit und funktioniert jetzt so, wenn du dich jetzt versuchst, unverschlüsselt zu verbinden, bekommst du zu einem Postfach, dem eine Mail drin, eine einzige Standard-Mail drin ist, in der das dann drin steht, dass es jetzt umstellen muss.
Ja, die Telekom möchte auch ihr tolles Deutschlandnetz aufbauen.
Obwohl sie dann selber dran schuld sind, dass es so...
Ja, die Telekom macht damit Kohle.
Ja.
Kann man so eins zu eins so sagen, weil, also ganz kurz zur Erklärung, es gibt so diese großen Tier-1-Betreiber, da ist die Telekom mit dabei und noch ein paar Amis und ich weiß nicht, noch ein Japaner oder so, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist es so, die haben die Eigenschaft, die nennt sich Tier-1, weil sie untereinander Datenverkehr kostenlos austauschen, ohne in einem Datenknotenpunkt jetzt in Frankfurt zu sitzen. Jetzt ist es so, wenn jetzt so ein kleiner Münchner Anbieter sich quasi mit einem Telekom-Netz verbinden möchte, da quasi Daten, das Internet ist ja komplett geschlossen, man möchte sich ja, es ist ja alles vernetzt, dann könnte sie sich natürlich an die Telekom anbinden. Damit wären sie
das heißt, dass die Telekom-Kunden
oder dann überhaupt zu ihm also kommen. Das Ziel eines kleinen Providers ist immer zu einem Tier-1-Provider einen Kontakt zu haben, damit dann für den Datenaustausch. Jetzt verlangt die Telekom horrende Preise, während
zum einen, also sie peeren halt nicht an den normalen Punkten, sowas wie Frankfurt oder sonst irgendwas,
zum
sondern
Beispiel
auch, auf also irgendwie tief auf dem Land, wo auch niemand Glasfaserleitung hin hat, außer sie.
Mhm.
So, das heißt, du musst sie beauftragen, um da hinzukommen.
Ja.
Und dann, ja.
Gut, was macht jetzt natürlich so ein mittelständischer kleiner Internetprovider? Er sucht sich einen anderen Tier-1-Provider, der eventuell von der Lage her günstiger ist oder
in Amsterdam zum Beispiel.
Ja. Und verbindet sich mit dem. okay, jetzt ist man bei einem amerikanischen T1-Provider, was passiert denn in Zürich? Der Datenverkehr fließt halt dann halt irgendwie nicht mehr nur innerhalb Deutschlands. Selbst wenn ich jetzt als beim Münchner Provider bin und eine Verbindung habe zu einem Server, der am Telekom-Netz hängt, dann geht es halt, obwohl der 10 Meter neben mir steht, halt nicht darüber, sondern das macht halt erstmal eine Umdrehung durch die ganzen größeren Knotenpunkte, wo natürlich unsere lieben Freunde von der Überwachung mit drin hängen. Deswegen hat die Telekom gesagt, gut, machen wir unser Deutschlandnetz, weil unsere deutschen Geheimdienste überwachen uns ja nicht. Und ja, was muss natürlich, da gibt es natürlich einen Zertifikatstempel, der ist ja dann ganz super toll, und dieser Stempel, um diesen Stempel zu bekommen, musst du dann natürlich mit der Telekom pieren. Ja, das freut die Telekom.
Habe ich da nicht irgendwas gelesen, dass Amerika dann jetzt auch noch die Telekom verklagen wollte, weil sie dann die Sachen nicht mehr durch Amerika routen?
Ja, das habe ich auch gehört, weil wenn die Daten durch Amerika gehen, ist es eine Wettbewerbsverzerrung.
Was?
Ja, weil das Internet gehört ja denen. Also ich habe es nicht genau verstanden, ich habe es überflogen und gedacht, das ist irgendein komisches Anwaltsgedöns, weil...
es gab ja auch noch die Meldung zu ICANN, so, die das Internet kontrolliert.
Genau, weil es gibt, wie gesagt, jetzt ist es nämlich so, jetzt haben wir so einen amerikanischen großen Tier-1-Betreiber, und wenn jetzt plötzlich alle europäischen nur noch über die Telekom routen, ist da, oder nur noch dürfen sollen, dann ist da ja ein Wettbewerbsnachteil für diesen Tier-1-Betreiber. Ja, blöd.
Naja, kommen wir zum nächsten Thema,
oder? Ich lebe der Kapitalismus.
Ja. Und zwar, das EU-Parlament hat mal was Sinnvolles beschlossen. Und zwar haben wir jetzt jedenfalls, also nach aktuellem Stand, das ist noch kein geltendes Recht, gleich dazu mehr, haben wir jetzt einen Gesetzentwurf, der ja eigentlich ziemlich viel bezüglich Netzneutralität zusichert. Also zum einen, es wird in dem Entwurf explizit verboten, andere Dienste einer Dienste von anderen Leuten zu benachteiligen. Das heißt, wenn du sowas wie Voice over IP im Internet bevorzugen möchtest, musst du einfach allen Voice over IP, jegliches Protokoll und auch nicht nur deinen eigenen Dienst sozusagen bevorzugen, sondern musst einfach alle gleich bevorzugen.
Und heißt auf gut Deutsch, wenn ich jetzt wenn ich Voice-over-IP bei der Telekom habe, vom Telefon, dann darf die Telekom ihren Voice-over-IP-Dienst nicht einem anderen SIP-Dienst gegenüber bevorzugen.
Oder genau. Zum Beispiel Entertain-Videodienste werden nicht gegenüber irgendwas anderem
bevorzugt. Irgendeinem anderen Videodienst. In
der ja, oder dieser Spotify-Deal.
Spotify-Deal für 10 Euro mehr im Monat unbegrenzt Spotify hören, ohne dass deine Daten flat in irgendeiner Form angegriffen wird.
Auf Mobiltelefon in dem Fall, genau. Sowas ist jetzt einfach nicht mehr, also ist jetzt noch nicht, also dazu muss es noch durch den EU-Rat. Ja. Und das also er hat leider keine Frist momentan. Also ja, das kann ewig dauern.
Das Problem der EU-Rat, da sitzen halt unsere Chefs
aus drin, den Ländern.
Da sitzen die einzelnen Regierungsvertreter drin. Und ich glaube, wir wissen alle ganz genau, wie da die Uhren ticken. Und wir hoffen mal, glaube ich, eher, dass die diesen Gesetzesentwurf nicht auf die lange Bank schieben und ihn mehr oder weniger mithilfe der Zeit kaputt machen.
Wird man sehen, aber es ist auf jeden Fall schon ein Schritt vorwärts. EDRI, das ist so ein bisschen, ja, so eine Organisation, die in Brüssel eben auch mit CC-Unterstützung so ein bisschen, ja, die Rechte der Bürger so ein bisschen vertritt in dem Bereich dem ganzen Digitalnetzbereich. Die haben da auch viel mitgearbeitet, und da gab es unter anderem auch, also ich kann dazu die letzte Folge von Logbuch Netzpolitik empfehlen, da ist einer, der da wirklich mitgearbeitet, der sich jetzt irgendwie arbeitet normalerweise in Österreich, hat sich halt jetzt mal ein paar Monate seinen Job gekündigt und da dann sozusagen war da angestellt, so um das auch ein bisschen zu helfen, dass das da vorankommt. Und der hat so ein paar Zahlen sie haben 26.000 Faxe an Dingen verschickt, in den Büros von den Leuten waren ständig das Papier aus dem Drucker leer, weil so viele Faxe kamen. Gefühlt haben die Leute mehr, die Parlamentarier, in den Büros wurde halt, der Parlamentarier wurde berichtet, dass mehr Telefonanrufe von Bürgern da waren als zu ACTA-Zeiten und so. Also Okay. Das hat wohl sehr, sehr gut funktioniert.
Also ich glaube, man muss einfach mal ein großes Danke an alle Unterstützer sagen, die tatsächlich bei dieser Aktion mitgemacht haben. Es gibt diese Internetseite Save the Internet, glaube ich, oder?
Ich glaube ja.
Wo genau diese Faxadressen oder E-Mail-Adressen der EU-Parlamentarier abgebildet war.
Das war eben wirklich so ganz nett gemacht. Du konntest halt das da schon alles ausfüllen und oder auch dann beim Anrufen kannst sagst, okay, ich möchte, gibst deine Telefonnummer ein, wirst dann angerufen, hast also keine eigenen Telefonkosten und wirst dann eben mit dem entsprechenden Abgeordnetenbüro verbunden. Und dann konntest du dem halt erklären, warum denn jetzt Netzneutralität eine schlechte Idee ist. Also gerade, das wurde ja verschrien als, ja, das ist ja nur was Kommunistisches, sonst irgendwie.
Ja, und es hilft nur, dass man die Kinderporno-Menschen nicht mehr fangen kann.
Also am Schluss kamen da ganz seltsame Argumente
raus. Also wirklich abscheulich.
Aber in Wahrheit ist es halt so, Gift gegen, wäre es Gift gegen diese ganzen Startups und gegen alles Neue gewesen, weil die Leute, die groß sind, ein Facebook, zahlt es halt einfach. Und dann hat halt die kleine Firma aus München, die dann auch sowas machen möchte, eben keine Chance mehr, dann, weil sie benachteiligt werden würden.
Denn Facebook hätte sich damals auch nie gegen anderes soziales Netzwerk durchsetzen können, weil Facebook damals als kleines Startup sich das nicht leisten können. Ach, wäre das schön gewesen. Naja. Egal. Ja,
wir wollen StudiVZ.
Aber es gab ja noch ein anderes Urteil.
Ja, genau, anderes Gremium auf EU-Ebene, der EU-Gerichtshof. Ich weiß nicht genau, ob die Abkürzung so übersetzt ist, da gab es irgendwie so einen... EUGH.
EUGH, Europäischer Gerichtshof.
Genau. Hat zum Thema Vorratsdatenspeicherung ein Urteil gesprochen.
Genau. Das Urteil, das war schon länger erwartet, also mal kurz ein Abriss zur Vorratsdatenspeicherung jetzt in Deutschland. Es wurde ja unter der schwarz-gelben Regierung wieder abgelehnt, zurückgezogen, die Vorratsdatenspeicherung.
Na, also in Deutschland jetzt.
Genau,
also
jetzt mal bezogen auf Deutschland.
Es gibt diese EU-Richtlinie. Also
genau.
Zuerst haben sie es lokal probiert, Sensorsula und so weiter lässt grüßen. Da gab es auch diese besagte ACTA-Demo. Hat nicht geklappt.
Ja.
Dann ist es auf der EU-Ebene den Entwurf gemacht worden, der aber auch umgesetzt werden muss in lokales Recht. Mhm. Und da hat sich die damalige Bundesregierung unter Leuthasser Schnallenberger, also das Justizministerium vor allem, halt dagegen gewendet und gesträubt und gesagt, ja nee, das ist so nicht vereinbar und sollen doch erstmal diese Evaluierung da auf EU-Ebene laufen, davor machen wir nichts.
Genau, dann kam jetzt eine neue Regierung, da stand das Thema, glaube ich, sogar im Koalitionsvertrag drin, dass die Vorratsdatenspeicherung wieder aufgenommen wird.
Ja.
Waren natürlich unsere beiden großen Parteien, die waren natürlich alle sofort mit dabei. Und aber dann kam eben doch das Thema auf, ja, vielleicht sollten wir doch noch das Urteil abwarten, bevor wir jetzt gleich was umsetzen, wenn nicht, dass wir dann wieder dastehen.
Und vom Bundesverfassungsgericht landen.
Genau.
Ja. Na, es gab ja schon eine Entscheidung, auch glaube ich vom Bundesverfassungsgericht
genau, zu dem Thema. Genau, es gab die Entscheidung.
Und was war die nochmal so zusammengefasst? So wie es aktuell ist.
Geht's nicht.
Genau.
Aber haben allerdings keine Empfehlung ausgesprochen, wie man es machen sollte.
Gut, ja. Stimmt, wir hatten es ja schon und dann konnten wir alle löschen, als das Urteil kam. Ja.
Genau, ja. Und jetzt hat eben der Europäische Gerichtshof, also wirklich Hut ab, eiskalt entschieden und gesagt, man darf nicht wegen einiger weniger Menschen, die quasi moderne Kommunikationsmittel wie auch immer verwenden, um dafür Illegales zu tun. Man darf nicht deswegen die komplette breite Masse an Menschen erstmal unter Generalverdacht stellen und sämtliche Daten aufzeichnen. Das geht nicht. Und das war die Punktaussage von dem Ganzen. Nein. Und also Hut ab, sehr gut. Genau, mehr will man nicht. Es gibt immer noch die Möglichkeit, per Gerichtsbeschluss eine Überwachung von bestimmten Personen. Das wird damit nicht irgendwie beeinflusst, was ja schon immer war, verstehe ich auch. Weil das Thema Mafia zufällig gleichzeitig ganz große Medien, die ja alle das Internet und das Telefon benutzen, um ihre mafiösen Geschäfte zu machen. Kurz vor diesem
Moment. Oh, wie überraschend, sie telefonieren.
Ja, und da war eben auch das Beispiel, ja, wenn da jetzt irgendwo ein Mafiosi sitzt und man ist sich sicher und es gibt dann kann ein Gericht immer noch entscheiden, ihn zu überwachen, aber es gibt keine Vorratsdatenspeicherung. Man kann ihn einfach nicht 30 Tage rückwirkend überwachen, sondern es geht halt nur ab diesem Punkt und nur diese Person und nicht alle. Und das ist, ja, mehr wollten wir nicht. Ja.
Gilt das alte Gesetz jetzt noch irgendwie ein bisschen?
Oder ja, also das alte Gesetz, ich weiß gar nicht, wie das momentan
der Stand
ist. Also es ist momentan, also das neue Gesetz wurde jetzt quasi erstmal
auf Eis gelegt, wenn man das Gerichtsurteil abwarten wollte.
Ich meinte jetzt, also diese Richtlinie, die lokal immer umgesetzt werden muss, ist die jetzt komplett gekippt automatisch oder?
Oh, ich weiß nicht, auf wie viele Gremien es noch durch muss. Okay. Aber das war jetzt erstmal, der Europäische Gerichtshof hat jetzt erstmal gesagt, nein, und das wird dann wahrscheinlich die Pyramide nach unten jetzt durchrutschen.
Also das war ja auch klar, die Meldung ist jetzt von heute.
Ja.
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 Gestern.
Ja, stimmt. Also von Dienstag.
Ja, weil gestern war immer wieder Public Tuesday. War viel los.
Ja. Gut, das heißt dann wieder nächstes Thema, oder?
Ja, kann man glaube ich getrost als Fnord des Monats bezeichnen.
Um was geht's denn?
Es geht um die meistverkaufte Virenscanner-App oder überhaupt momentan Top 1 App im App Store.
Android oder?
Ist Android, ja.
Ist Android, ja.
Also Google Play Store heißt der halt offiziell.
Genau. Ja. Genau. Also, na. Ja, genau.
Es kann nur in der Android funktionieren. In der iOS hast du die Befugnisse dafür, kann ich jetzt
erzählen. Genau, und der kostet $3.99 und ist ganz toller Virenscanner. Macht halt eigentlich nichts, wenn man sich den Code mal anschaut. Also, es ist komplettes Placebo. Nur, so Viren halten sich halt oft nicht an Placebos und deswegen ist eigentlich Betrug.
Also muss es ganz kurz quasi so sagen, es war wirklich so, das Ding hat ein Symbol angezeigt, oben in der Taskleiste, dass es aktiv wäre. Hat auch gesagt, ihr Handy ist frei von Viren und es wurde so extrem häufig runtergeladen, weil es extrem viele positive Bewertungen hatten, weil es geheißen hat, das ist der erste und einzige Virenscanner, der kein weder Akku noch Systemressourcen von meinem Android-Handy frisst. Was soll das? Also das war der Hauptgrund, warum sie da wirklich, ich weiß nicht, wie hoch die Downloadzahl ist, weiß ich dann heute, weil ich habe mir heute auch im Play Store reingeschaut, wie hoch die Downloadzahlen sind, dann hat Google schon rausgenommen, also haben sehr schnell reagiert. Und ja, das ist halt einfach klassisch. Okay, ich nehme eine App, die nichts anderes macht, als ein Symbol in der Taskleiste anzuzeigen und so behauptet, es wäre aktiv, weil jede andere App, keine Ahnung, ob es jetzt, was weiß ich, ist, hat man irgendeine Funktion. Ein Virenscanner ist halt, der läuft ja komplett im Hintergrund und der Kunde ist zufrieden, wenn er sich nicht meldet. Und das haben die halt eiskalt ausgenutzt und da halt, sagen wir mal, wenn das auf Platz 1 war, dann waren es vielleicht 1 Million Downloads, die haben halt da mal schnell $4 Millionen rausgezogen für nichts.
Ja, also ich finde auch dieses Virenscanner für mobile Plattformen so, naja, also.
Ich glaube, ich finde Virenscanner allgemein, naja.
Ja. Ja. Also es wird halt immer empfohlen, überall in den ganzen Computermagazinen und sonst irgendwas, aber eigentlich solltest du halt als normaler User einfach den Haken in fremde Apps, also fremde, nicht Play Store Apps sozusagen irgendwie installieren, nicht rausmachen. So, dann kann schon mal irgendwie Zeug, was irgendwie nicht über den Play Store rauskommt, sozusagen nicht installiert werden. Ja. Klar, wenn du weißt, was du tust, kannst du natürlich rausmachen, aber dann musst du halt dich auch wirklich bewusst sein, was du machst. Und diese anderen, also dann wird halt immer ganz viele, ja, aber diese Sicherheits-Apps unter Android haben doch noch ganz viele andere Funktionen. Du kannst zum Beispiel rausfinden, wenn du dein Telefon irgendwo verloren hast, nachschauen, wo es ist. Android hat doch in der Zeit selbst so eine Funktion, wenn ich mich nicht alles täuscht, für die neueren Versionen. Und zum anderen kannst du solche Apps auch im Nachhinein nachinstallieren, weil du ja halt einfach im Play Store sagen kannst, jetzt auf das Gerät installieren und dann hast du es. So, und also, ja, also es zeigt mal wieder, wie kaputt diese Virenschutzindustrie ist und dass es eigentlich nur um Geldmacherei ging.
Ja, aber dafür muss man denen eigentlich schon gratulieren, dass sie das echt gepackt haben. Also jetzt mal ganz ehrlich.
Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht, aber wobei man natürlich sagen muss, das sind sicher nicht die Einzigen. Also ich glaube nicht, dass die Einzigen sind, die immer die Idee gehabt haben, so einen Scam zu verbreiten. Die haben halt einfach das Glück gehabt. Aber naja, die $4 installiere ich mir lieber. Keine Ahnung. Flappy Bird gibt's nicht mehr. Für Android sowieso nicht.
Ja. War das nicht eh kostenlos?
Ja.
Flappy Bird hat doch Werbung für Geld finanziert, Geld bekommen, gell? Ja.
Ja. Ja.
Das war so ein Spiel, was halt mit ziemlich viel Unzugfaktor und sonst irgendwas.
Habe ich heute irgendwo ein lustiges Meme gesehen, gerade passend dazu, irgendein Virenscanner, ein größere, ich weiß gar nicht, wer es war, unter Windows.
Norton?
Ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Der hat anscheinend auch irgendeine Boot-Fastener mit integriert, wo dann quasi System schneller bootet und dann war dann auch unten rechts ein riesen Pop-up. Ja, lieber Kunde, dank bla bla bla, ist, bootet dein System jetzt um 1% schneller.
Hast du es bemerkt?
Ja.
Oh ja. Es fühlte sich so gut an.
Ach ja. Gut, dann haben wir das, die nächste News, auch wieder von heute sozusagen.
Gestern?
Ja.
Ja, die schreckliche Zeit noch immer.
Ja.
Ja. OpenSSL-Bug, mal ein Stichwort.
Der Name dafür war irgendwie Halsensblut, oder?
Heartbleed, ja. Der Name kommt daher, weil der Bug ist in der Heartbeat-Funktion. Also Heartbeat nimmt man bei bestimmten Systemen öfter mal her, um festzustellen, ob die Gegenstelle noch lebt.
Ja, ich glaube, da war's, was ist es was anderes. Und also ich glaube, das wird vor allem bei dem Diffie-Hellman T-Exchange, also auch bekannt unter Forward Secrecy, benutzt. Also ja, spulen wir mal ein bisschen zurück. Es gab ja dieses Notenleaks und so weiter und da war halt klar, ja, die Geheimdienst sonst irgendwas schreiben auf verschlüsselte es auch mal mit und wenn es dann wichtig ist, dann brechen sie halt auf den Server ein und holen sich da den Private Key. Und deswegen wurde halt Forward Secrecy ja, mehr promoted. Da wird halt bei jeder Verbindung einfach ein neuer Schlüssel ausgehandelt. Das heißt, du kannst im Nachhinein nicht mehr den Private Key holen und das Ding und das Zeug alles entschlüsseln. Und deswegen haben viele Leute auf OpenSSL 1.0.1 geupdatet. Und das hatte jetzt leider eben diesen Bug, wie sie jetzt erst rauskam. Und ja, was hatte dieser Bug für Auswirkungen? Man konnte sich über diese besagte Heartbeat-Funktion halt Teile des Speichers, das Server sozusagen holen. Und im Zweifel liegt halt da gerade der Private Key. Also das eigentlich, was du geheim halten musst. Und das führt ja halt dazu, dass zum einen musst du jetzt überall auf allen Servern die neueste SSL, die 1.0.1 installiert hatten, die neueste Version davon. Ich glaube, unter Debian ist es die 1.0.1G installieren. Ist netterweise auch in Debian Stable und auch in Mise mit drin. Bei den ganzen anderen, also Old Stable von Debian hat noch die OpenSSL-Version 098, war also nicht davon betroffen.
Ich fand es völlig traurig, ich habe sowohl meinen V-Server als auch meinen Laptop heute extra upgedatet und es kam kein OpenSSL-Update, weil mein System zu alt ist, um diesen Bug überhaupt schon zu haben. Das ist irgendwie ein bisschen traurig, aber ja. Okay.
Aber es ist halt schade, dass jetzt so die Leute, die auf dem aktuellen Stand jetzt alles gemacht haben, darunter leiden müssen und jetzt sich neue Zertifikate holen und ihre Keys revoken und so
das
weiter.
Das ist halt auch noch ein Punkt, es nützt ja nichts einfach schnell, okay, dann tue ich es halt updaten. Natürlich, ja. Alle Keys, die man bis dahin damit generiert hat, sind natürlich mal potenziell geleakt.
Ja, da werden natürlich Erinnerungen wach an den Go-To-Error.
Ja, aber
wobei der damals nicht so schlimm war wie der jetzt, weil man eben keine Man-in-the-Middle-Attacke ausführen muss, sondern wirklich mit einem System, das verwundbar ist, einfach kommuniziert und diese Lücke ausnutzen kann. Und das ist auf jeden Fall Anspann genug zu handeln.
Ja.
Und was war's? Naja, man hat mal wieder nicht auf Längen geprüft.
Mm. Ja, es ist wohl, war eigentlich auch geplant, also das irgendwie mehr Responsible Disclosure zu machen, aber es hat irgendwie ein anderes Loch gefunden. Es kam halt einfach Information zu viel raus und deswegen haben es jetzt alle machen müssen. Aber die Geheimdienste wussten es wahrscheinlich eh schon seit Monaten. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Sollen wir noch die Geschichte von 2048, Threes und so weiter erklären, weil es ja so ein bisschen durch die Medien ging?
Was habe ich da verpasst?
Kennst du 2048?
Das beste Spiel aller Zeiten.
Oh ja. Dieses komische Spiel, wo man da irgendwie so Steinchen aufeinander hüpfen muss, genau. Dass die dann diese Zahlen ergeben. Ja. Also, so uninteressant.
Hallo, es gibt eine Doge-Version davon.
Es ging, fangen wir einfach so an, wie es die normalen Medien auch gemacht haben. Ist Open Source, hat irgendwie ein Student. Ist es total gehypt worden, weil es ein Student am Wochenende mal kurz programmiert hat und daraus Open Source gibt es 1000 verschiedene Versionen davon. Es macht es ja süchtig, also eigentlich kann man es nicht empfehlen zu spielen, weil sonst ist die Produktivität kaputt für die nächsten paar Stunden.
Ja.
Eigentlich kommt die Spielidee aber aus einer iOS-Anwendung namens Threes. Die Leute haben sich da wohl irgendwie ein Jahr lang Gedanken gemacht, wie man sowas baut. Kennst du es jetzt?
Jetzt fällt der Groschen, okay. Ja.
Die waren jetzt ein bisschen, ja, sauer, sagen wir mal so, ja. Dass ihre Idee da einfach so geklaut wurde. Jeder, der das 2048 ja, kennt und liebt, soll sich das Series auf jeden Fall auch mal anschauen, weil und den Leuten vielleicht ein bisschen Geld da lassen. Mhm. Und ich finde es halt schade, dass das wieder in den Medien nicht rauskam. Und die Series-Entwickler
also,
haben...
Was kam in den Medien? Also das,
ja, nur
das,
es gibt dieses 2048.
Das also, ist so ein Riesenerfolg. Und
genau, und das hat ein Student irgendwie da am Wochenende mal kurz gemacht. Und ist so cool, dass da irgendwie drei Leute ein Jahr lang dran entwickelt haben an dem Spielkonzept. Und also der Student wusste es auch nicht, er kannte Threes auch nicht, sondern er kannte ein Spiel 1024, das aber ein Klon von Threes war, das er dann halt nochmal ein besser und schöner gemacht hatte. Also 1024, die Hälfte von 2048.
Ja. Wenn es mir ganz kurz, wenn die Spiele, die ihr kennt, das Ziel ist einfach, man hat ein 4x4 großes Spielfeld. Man hat da Kästchen drauf, die man mit dem Pfeiltasten bewegen kann. Nee, ist bei jedem Zug mit einer Pfeiltaste bekommt man wird ein neues Feld neu belegt mit einer 2 und man kann immer zwei gleiche
Zahlen addieren. Es bringt nichts, addieren. Zu erklären, es muss
man ja, einfach muss auf jeden Fall spielen. Auf jeden Fall macht es sehr süchtig und bei uns im Club unten waren auch sehr viele davon süchtig, sind dann wieder davon weggekommen und dann habe ich es gestern mal wieder gezockt und habe dann tatsächlich es geschafft, die 2048 zu bekommen. Und ja, schwuppdiwupp war plötzlich wieder der komplette Club und da gestanden, hat es wieder gezockt. Und
übrigens vorgestern.
Vorgestern.
So ein letztes Thema, was nochmal wieder ein bisschen mehr, ja, mehr Inhalt hat, relevanten Inhalt hat. Und zwar in der Türkei wurden ja Twitter gesperrt. Mal wieder mit DNS-Sperren. Und ich fand es mal wieder lustig, wie die Presse dann in Deutschland darüber berichtet haben mit, die Türkei ist nicht in der Lage, es vernünftig zu sperren. Weil halt die Lösung war da halt DNS-Sperren, das heißt, im Telefonbuch wird einfach Twitter durchgestrichen, beziehungsweise durch was anderes ersetzt und du landest dann halt irgendwie auf einer Seite des Ministeriums, dass du da nicht hinkommen dürfst und so weiter, weil der Erdogan halt irgendwie nicht so toll fand, dass man ihn da der Lüge überführte. Sonst
ja, das Problem war, glaube ich, dass mal wieder Telefonaufzeichnungen geleakt wurden, wie auch schon jetzt in der Ukraine.
Genau.
Und also zum einen, deswegen wurde YouTube gesperrt, weil die Telefon...
Im Nachhinein dann genau. Wieder.
Und Twitter wurde eben gesperrt, weil halt angeblich Twitter die ganzen Protests, weil es ja nur eine reine Protestplattform ist.
Das Witzige daran ist, dass halt, dass sie beschwert haben, dass Twitter nichts rausstreicht oder sonst irgendwas. Mhm. Dabei hat Twitter inzwischen halt das Feature, dass es für einzelne Länder so Tweets sperren können, aber sich hat halt niemand gefragt.
Ja. So. Gut, ist halt auch wieder fragwürdig.
Die Lösung war halt dann, das einen anderen DNS-Server bei den Leuten einzutragen und die haben das dann halt irgendwie anscheinend auf Häuserwände dann immer schön die 8888.
Ja, genau, das ist der Google-DNS, oder?
Genau. Ja. Natürlich auch ganz toll, weil dadurch kannst du natürlich dann, als wenn du den Internet-Traffic analysierst, genau sehen, okay, die Leute, die jetzt 888 eintragen als DNS-Server, die müssen wir jetzt mal genauer anschauen, weil es ist natürlich mit heutiger Technik auch kein Problem, da DNS-Server komplett zu sperren und so weiter. Also da fand ich die deutsche Presseberichterstattung nicht so wirklich toll. Und weil du kannst halt auch auf ganz anderen Ebenen filtern. Und das kennen die genauso, aber sie wollten es halt vermutlich absichtlich nicht.
Das war definitiv keine fehlende Kompetenz. Das war bereits am ersten Tag bekannt, dass die erstmal die DNS-Server abschalten und in den Tagen danach dann die IPs.
Ja.
Also. Mhm.
Ja, aber jetzt ist jetzt wieder.
Ja, das lustigerweise, es hat tatsächlich ein Gericht in der Türkei befunden, dass die ganze Aktion verfassungswidrig war und tatsächlich hat sie die Regierung dann auch am Riemen gerissen und das wieder aufgehoben.
Ja, aber es dauert jetzt bis zu 30 Tage, bis es wieder entsperrt ist. Das Sperren hat viel kürzer gedauert. Also
Ja, ist schon interessant, irgendwie regieren in letzter Zeit immer mehr die Gerichte, was einerseits ja fast ja
einerseits ist es schön, dass das funktioniert und dass tatsächlich
sich funktioniert.
Jemand dran hält, aber andererseits sollte
das halt eigentlich nicht. Schade, dass es halt immer zuerst kommen muss. Ja. Und das ist halt bei uns genauso als wie
da. Ja, da finde ich ja die Aktion eher interessant, dass die Bundesregierung sich ja oder Teile der Bundesregierung sich aufgeregt haben, dass unsere Verfassungsrichter ja zu anti-bundesregierungsmäßige Urteile fällen und man doch in Zukunft mal überlegen sollte, wie diese Verfassungsrichter zu stellen sind.
Ja. Am besten noch die Bundesregierung.
Naja. Also, man kann vielleicht doch noch ein bisschen Hoffnung in unsere Gerichte haben und eher die Hoffnung haben, dass man sie in Zukunft nicht allzu oft anrufen sollte.
Ich muss sagen, da gab es ja auch dieses Meme direkt nach der Bundestagswahl, also beziehungsweise als rauskam, dass es eine große Koalition gibt. Hier unsere neue Bundesregierung und dann waren eben die Verfassungsrichter da gestanden.
Naja, was ich mir halt auch wieder damit gedacht habe, die zeigen immer so auf die anderen Staaten, dabei haben wir in der EU oder beziehungsweise in Europa da auch genügend Fälle. Also gerade in UK, einer bei uns arbeitet ja bei so einer Firma, die halt europaweit Produkte verkauft und die mussten halt jetzt neulich irgendwie ein Update für ihre Produkte in der Hausautomationsbereich nachfahren, mit dem sie DNS-Einträge ändern können. Weil bisher haben sie halt das einfach immer den besagten Google-DNS-Server genommen, aber in UK ist es jetzt einfach gesperrt an einen anderen DNS-Anbieter, also den von dem Provider, weil da hast du jetzt dieses, du musst erst in deinem Vertrag so einen Haken anhaken, damit du...
Wegen diesem Filterring in der UK.
Ja, also irgendwie...
Also man muss ja dem Staat erstmal zeigen, dass man Porno gucken möchte.
Genau. Also dein Provider, damit der das freischaltet.
Also dem Staat.
DNS, ja.
Ja, vor allem werden nur Pornos gefiltert werden.
Ich möchte noch kurz das Thema auf ein anstehendes Event lenken. In 2 Wochen ist Easter Hack, also am Osterwochenende.
Stuttgart. In Stuttgart.
Genau, da sind ganz viele von uns dabei. Und wer an dem Wochenende sonst nichts zu tun hat, ist, denke ich, herzlich eingeladen, vorbeizuschauen. So ein Mikro-Kongress sozusagen.
Ja, eigentlich war ein Easter Hack ja mehr so als Familientreffen ursprünglich geplant. Wenn man sich das jetzt anschaut, 2 Vortragssäle, durchgängig Programm von Freitagabend bis Montag, glaube ich sogar. Also Ostermontag irgendwie. Ja, also Webseite easterhack.eu ist es verlinkt. Kann man sich mal anschauen. Es wird vielleicht auch Aufzeichnungen der Vorträge geben, aber es ist ja so eine Veranstaltung ist ja eigentlich mehr dafür da, um sich mit den Leuten zu unterhalten und so weiter. Also kann man nur empfehlen, wer Ostern nichts zu tun hat. Okay. Dann denke ich, wäre es das für heute. Danke, dass ihr noch so spontan an dieser Sendung teilgenommen habt. Bis zum nächsten Mal, wieder in 4 Wochen. Wieder am 2. Mittwoch im Monat. Selbe Frequenz und es gibt natürlich auch eins zum Nachhören auf radio.muck.cc.de.
Und natürlich eine Zeit vorher bei uns im Public Tuesday vorbeischauen.
Genau. Bis dann. Ciao.
Tschö. Ciao.